Smart Meter ist jetzt mein Kerngeschäft, beziehungsweise ist das der Enabler dafür, dass wir genau das, was wir bei Next Kraftwerke gemacht haben, jetzt auf die Haushaltsebene bringen können. Also zu jedermann. Energiewende für jeden. Für mich ist Spot My Energy die Fortführung der Geschichte von Next Kraftwerke dahingehend, dass es darum geht, diese Flexibilität, über die ich vorhin gesprochen hatte, jetzt zu jedem zu bringen.
Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Wechselwilligen da draußen. Ich freue mich heute sehr, mit jemandem zu sprechen, der empfohlen wurde, beziehungsweise auf den ich aufmerksam wurde, von einem unserer ersten Gäste der allerersten Staffel und einer guten lieben Freundin Marion, die inzwischen auch etwas unterwegs ist in der Energiebranche und nicht nur bei Tibber und so auf Jochen Schwill aufmerksam geworden ist, vermutlich auch schon davor, den Gründer der Next Kraftwerke und aktuell mit seiner neuesten Mission Spot My Energy. Einen wunderschönen guten Morgen, Jochen.
Guten Morgen, Christian. Schön, bei dir zu sein.
Ich freue mich sehr und finde es natürlich immer ganz schön, wenn andere Persona Leute weiterempfehlen und sagen, hey, sprich mal mit denen, die Geschichte ist geil, ich glaube daran. Das ist so das Höchste an der Kredibilität, die man, glaube ich, erfahren kann und ist, glaube ich, unglaublich schön. Du hast ja aber auch einen ganz schönen Track Record, wenn ich das richtig gesehen habe. Was du nicht warst, ist der Inbegriff von wechselwillig. Du bist deiner Mission relativ treu geblieben und wenn ich mir deinen Lebenslauf angeguckt habe, bist du jetzt auch nicht so sehr in Festanstellungen versunken, die nicht deine eigenen waren. Erzähl uns was über deinen Lebenslauf, was müssen wir über dich wissen?
Werbung.
Diese Episode wird übrigens von HolyCode gesponsert.
Das sind doch die, bei denen man Tech-Teams rekrutieren kann, oder?
Ja, genau. Die arbeiten dann aus Osteuropa und sind richtig unkompliziert.
Das ist dann wahrscheinlich auch viel günstiger als im Dachraum.
Ja, und es ist halt vor allem einfacher, so die richtigen Talente zu finden. Wenn das spannend klingt für euch, dann nehmt doch gerne mal selbst Kontakt auf über die HolyCode-Website.
Werbung Ende.
Vielen Dank, Christian. Erstmal muss ich dann ja Marion auch nochmal danken, dass sie mich empfohlen hat und dass wir zusammen sprechen dürfen. An dieser Stelle schöne Grüße. Wir kennen uns tatsächlich auch schon lange. Auch vor meiner Mission jetzt haben wir zu Zeiten von Next Kraftwerke auch mal einen Podcast zusammen gehabt. Deswegen erinnert mich das jetzt in doppelter Hinsicht sozusagen auch an Marion.
Es ist ein Full-Circle-Moment.
Genau. Ja, also gerne erzähle ich dir etwas zu meinem Lebenslauf. Zur Festanstellung. Vielleicht mal vorab, manchmal war ich neidisch auf die Leute mit Festanstellung und das passt sozusagen ja auch zu dem Überbegriff wechselwillig. Ich konnte zum ersten Mal überhaupt meinen Job wechseln vor anderthalb Jahren und davor hatte ich manchmal das Gefühl, wenn sich Menschen aus freien Stücken ja dann auch manchmal für was anderes entscheiden, was ja auch gut ist, dann hatte ich manchmal das Gefühl, auch diese Freiheit, das ist schon etwas Tolles, wenn man sagen kann, ich folge einer neuen Mission und das konnte ich lange Zeit nicht, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, auch manchmal verhaftet zu sein und zu verheiratet zu sein mit meiner alten Firma, was ich ja lange gemacht habe. Die Next Kraftwerke GmbH habe ich gegründet mit Ende 20 aus dem Promotionsstudium an der Universität Köln heraus mit meinem Mitgründer Hendrik. Und wir haben das aufgebaut hier in Köln bis zu einer Unternehmensgröße von 300 Mitarbeitern gebracht und dann im Jahr 2021 verkauft an Shell. Aber damit war ich ja immer noch nicht sozusagen, konnte ich immer noch nicht meiner Wege gehen.
Kannst du nachts schlafen.
Ja, sondern durfte noch da bleiben. Also es war ja auch nie so, dass es mich wirklich irgendwie, es hört sich jetzt so an, als wenn ich alle mal nur musste. Es war ja schon auch alles eine freie Entscheidung. Aber irgendwie ist man natürlich verbunden und ein bisschen muss man dann auch noch bleiben. Und dann konnte ich erst ja, 2023 dann sagen oder Ende zu 2023 so genau, ich probiere was Neues. Und dann habe ich nach einer halben Jahr Orientierungsphase gedacht, das war eigentlich doch ganz toll und habe mich aus freien Stücken dafür entschieden, es nochmal zu machen und gründe jetzt gerade ein neues Unternehmen.
Hast du jeder vor einer Festanstellung gearbeitet oder bist du direkt in die Gründung rein?
Je nachdem, wie man das definiert, Christian. Also ich habe studiert in Berlin und bin dann an der TU Berlin und bin dann nach Köln gekommen, um dort zu arbeiten, / promovieren. Das war dann so ein Zwischending aus beiden. Also so ein An-Institut, da durften wir dann auch ein bisschen arbeiten, aber es war schon noch sehr universitär. Also deswegen, so ein richtiges anderes Unternehmen als mein eigenes von innen habe ich nie kennengelernt, außer also genau von außen drauf zu schauen.
Wilde Reise. Du hast gerade gesagt, du hast eine Orientierungsphase gehabt. Nach 13 Jahren ist ein halbes Jahr nicht ein bisschen wenig und ein bisschen kurz gewesen, dass du dich sofort ins Wasser reingeschmissen hast. Wenn man deinen Namen googelt, gibt es diverse Artikel, die, also ich gehe davon aus, dass du dich so ein ganz großer Fan bist, aber die Zeitung, die titeln ja gerne, warum arbeitet er überhaupt noch?
Achso. Ja, das muss wohl irgendwas mit Leidenschaft zu tun haben, wahrscheinlich.
Aber dieses halbe Jahr, das hat dir gereicht, um zu sagen, ach Gott, ich muss wieder ran.
Ja, irgendwas hat mir gefehlt anscheinend, ne? Also ich hatte natürlich auch davor schon so ein bisschen Möglichkeit, über mein Leben nachzudenken und mich zu sortieren. Und zugegebenermaßen nach einem Verkauf ist es auch so, dass man schon ein bisschen die Möglichkeit hat, sich auch zu, also da ändert sich etwas zur Einstellung. Und das habe ich dann auch gemerkt und dann hatte ich auch Zeit, darüber nachzudenken, was es denn eigentlich so sein sollte. Und um genau zu sein, waren es sogar 8 Monate. Und ja, das hat mir dann wohl gereicht, um zu entscheiden, ich möchte noch wieder gründen und möchte wieder ein Unternehmen von vorne wieder aufbauen. Diese Phase hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht bisher.
Was hast du in den 8 Monaten gemacht? Ich meine, das war ja mitten während Covid. Die meisten Leute gehen dann irgendwie, machen eine große Reise oder verlassen 3 Monate das Resort nicht. Konntest du ein bisschen ausbrechen oder hast du dich im Kämmerlein verkrochen?
Ich konnte eigentlich überhaupt nicht ausbrechen, aber es liegt daran, dass ich Familienvater bin und 3 Töchter habe, die im Alter sind, wo sie noch Betreuung benötigen. Und deswegen habe ich also auch schon zu der letzten Zeit von Next Kraftwerke, die sozusagen, hat meine Frau komplett gearbeitet und wir sind in die Schweiz gegangen und sie hatte da ist da als Diplomatin, hat da gearbeitet und ich habe dann sozusagen die Logistik für die Kinder komplett übernommen und konnte mich darauf ein bisschen konzentrieren. Was auch toll ist.
Die Supply Chain.
Genau. Ja, vorher ganz wichtig, 300 Mitarbeiter und dann ist man am Ende des Tages Taxifahrer oder Logistiker für die Bedürfnisse der 3 Töchter verantwortlich. Aber ist gut.
Für da draußen, die nicht auf dem, beziehungsweise nicht mit dem Energiemarkt vertraut sind, kurzer Wrap-up, was hat Next Kraftwerke gemacht? Oder macht es immer noch?
Macht es immer noch, ganz genau. Und zwar haben wir uns als Forscher schon vor eben gut 15 Jahren damit beschäftigt, wie die Energiewende funktionieren kann. Und was auch heute ja allen klar ist, dass man irgendwie sich einstellen muss auf die Situation, wenn mal kein Wind und keine Sonne da ist. Wie macht man das? Also braucht man dann ohne Ende Speicher oder gibt es noch andere smarte Optionen? Das haben wir bei Next Kraftwerke uns überlegt. Dann in der Praxis das sozusagen überführt. Nachdem wir das theoretisch uns überlegt haben, haben wir bei Next Kraftwerke überlegt, wie kriegen wir Flexibilitäten, haben wir das immer genannt, in das Stromsystem hinein. Also sprich Speichermöglichkeiten. Also dass man, wenn man aufs Knöpfchen drückt, das Licht angeht, auch vielleicht, wenn keine Sonne scheint oder so. Und da haben wir verschiedene Geräte in den Strommarkt integriert, die vorher damit nicht so viel zu tun hatten oder sich damit nicht angesprochen gefühlt haben. Das nannte sich dann als Konzept des virtuellen Kraftwerks. Das heißt, wir haben zum Beispiel Biogasanlagen oder auch große Industrieanlagen angeschlossen und konnten sie dann ansteuern. Wenn zum Beispiel mal kein Wind und keine Sonne war, haben wir unseren ganzen Strom aus den Biogasanlagen maximiert. Wenn viel Sonne und viel Wind da ist, haben wir sie runtergefahren und dann haben sie das Gas eingespeichert. Bei der Industrie ist es dann umgekehrt quasi. Wir haben versucht, dann den Industrieprozess so ein bisschen hochzufahren. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger. Alles hat immer seine Grenzen, sag ich jetzt mal, wenn der Strom günstig ist oder viel Sonne und viel Wind da ist. Das war die Idee von Next Kraftwerke. Eben bezogen auf B2B, das heißt also Business to Business. Wir haben Geschäft gemacht mit großen Kunden, großen Anlagen, Industriekunden und waren nicht beim Haushalt. Deswegen ist für viele auch die Marke Next Kraftwerke, die nicht gerade aus der Energiebranche kommen, erstmal nicht so bekannt, weil man eben beim Endkunden gar nicht angekommen ist.
Würdest du dich als Vorreiter der deutschen Energiewende sehen?
ja, ich denke, ich bin einer derjenigen, die als sozusagen Startup-Unternehmer in der Energiewende wahrscheinlich einen zu tun hat mit Pionierarbeit und das nach vorne pusht. Und deswegen würde ich das sogar von mir behaupten, ja.
Ich habe durch Marion natürlich sehr viel erfahren über den deutschen Energiemarkt und dass es nicht ganz so einfach ist, diesen ein bisschen aufzurütteln. Im Zuge ihrer Reise habe ich dann auch das Thema Smart Meter kennengelernt. Ganz dubiose Geschichte, wie lange das braucht und unsere deutsche Gesetzgebung. Und tatsächlich habe ich irgendwann einen bekommen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und hatte dadurch die Möglichkeit, natürlich auch smarte Stromtarife zu nutzen. Wenn man das dann mal hat und es wirklich am lebendigen Leibe erlebt, ist das ja wirklich eine ganz geile Sache. Ich habe jetzt gerade über die Smart Meter gesprochen, weil das inzwischen ja dein täglich Brot ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht Spot My Energy und was hat in deiner vorherigen Reise dazu geführt, dass du dich jetzt jeden Tag damit auseinandersetzen möchtest?
Ja, das hast du genau richtig verstanden erstmal. Genau, Smart Meter ist jetzt mein Kerngeschäft. Beziehungsweise ist das der Enabler dafür, dass wir genau das, was wir bei Next Kraftwerke gemacht haben, jetzt auf die Haushaltsebene bringen können. Also zu jedermann. Energiewende für jeden. Und für mich ist Spot My Energy die Fortführung der Geschichte von Next Kraftwerke dahingehend, dass es darum geht, diese Flexibilität, über die ich vorhin gesprochen hatte, jetzt zu jedem zu bringen. Vorhin hatte ich von B2B gesprochen. Jetzt geht's eben Richtung B2C. Man kann sogar, um genau zu sein, noch ein B dazwischen kleben, weil wir gar nicht ganz direkt auf die Endkunden zugehen, sondern unsere Smart Meter. Vielleicht darf ich sogar mal einen ins Bild halten. Ich habe nämlich einen hier neben mir liegen.
Oh, wow.
Genau, die hübsch, nicht wahr? Dass wir die, das ist sozusagen, wir ersetzen damit das alte Messgerät, die im Keller hängen, wo man immer noch manuell ablesen muss, wie viel Strom habe ich denn verbraucht im letzten Jahr. Die ersetzen wir und bauen ein intelligentes Messsystem ein und können dadurch genau sagen, wann der Strom verbraucht wird. Die Besonderheit ist, Christian, du hast das dann ja schon am eigenen Leib erfahren, dass man dann abrechnungsrelevante Daten erzeugt, dass man zum ersten Mal wirklich sagen kann, du kriegst einen Strompreis, der nicht einfach nur der gleiche ist im ganzen Jahr, sondern zu jeder Stunde sich ändern kann. Und das führt dazu, dass man zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommt, einen Anreiz bekommt, Strom dann zu verbrauchen, wenn er besonders günstig ist. Das heißt, und
komplett.
Genau, und ja, merkst du das an dir auch?
Wenn die App mir damals angezeigt hat, heute ist der Strompreis besonders hoch oder heute ist er besonders günstig, hast du noch ein paar Waschmaschinen extra durchgejagt? Das war wie damals Oma mit dem Nachtstrom. Nicht ganz so, aber die Theorie ist ungefähr die gleiche. Und tatsächlich hat man einfach ein anderes Gefühl bekommen. Was ist besonders günstig oder was ist besonders teuer? Und vor allem, was super, super interessant war, dadurch, dass das ja in der Live-Übertragung ist, sehe ich ja den Stromverbrauch, wie er wirklich ist. Also ich kann den Herd anmachen und es macht wups. Ich kann die Waschmaschine anmachen und es macht wups. Oder ich mache ein anderes Elektrogerät und das macht nicht so sehr wupps, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Also man bekommt einfach ein anderes Gefühl für den Energieverbrauch, was super interessant ist. Und natürlich aber auch die Korrelation mit, wie ist das Wetter? Ist es windig? Ist es nicht windig? Und wie wirkt sich das auf den Strompreis aus? Das fand ich super, super interessant. Wir haben früher in einer Wohnung gewohnt mit einem Durchlauferhitzer für die Dusche. hätte nie im Leben gedacht, dass das der Genickbruch ist. Und du siehst einfach in diesem Echtzeitdurchlauf, wie viel dich diese Dusche kostet.
Ja, super.
Und das ist, glaube ich, wenn man das einmal dann wirklich erlebt hat, dann ist diese Sensibilität dafür da und das ist der absolute Hammer. Oder wenn man wirklich merkt, ich bin jetzt im Urlaub, aber ich verbrauche Strom, irgendwas läuft hier schief. Auf solche Sachen kommt man ja normalerweise nicht mit einem ganz normalen Zähler.
Ja, ganz genau. Und dann kannst du dir noch vorstellen, wie das ist, wenn man da noch eine Wärmepumpe hat oder ein Auto, eine Klimaanlage oder sogar auch eine PV-Anlage mit Batterie. Da kann man ganz viel machen. Da kann man seine Stromkosten extrem reduzieren, weil das Auto, ich sehe das ja auch, ich habe auch so ein Ding natürlich und gucken wir das immer an und wenn man dann guckt man auf die kleinen Zacken und denkt sich, wo kommt denn dieser Verbrauch her? Und auf einmal steckt man sein Auto an und alles andere wird ganz klein, weil auf einmal dieser Balken so groß ist, 11 kW, das ist so riesig, so viel Stromverbrauch. Und da merkt man natürlich, und das ist dann die Wärmepumpe ist ähnlich, das habe ich noch nicht. Daran merkt man dann auf einmal, worauf es wirklich dann vielleicht ankommt. Und beim Auto habe ich natürlich auch echt eine Möglichkeit, den Stromverbrauch zu verschieben. Ja, es gibt die einen, die sagen, eine Waschmaschine extra, so wie du, ne? Aber die anderen sagen, ach, weißt du, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf und so, kann ich auch komplett verstehen, ne? Aber das Auto, da hast du überhaupt gar keinen Stress mit, ob das jetzt direkt lädt um 7 Uhr abends, wenn ich nach Hause komme, oder dann in der Nacht nochmal nachlädt, natürlich gucken, dass immer genug schon mal da ist, dass man schon immer mal losfahren könnte, aber da ist ganz viel Optimierungspotenzial. Und das, Christian, ist natürlich auch unsere Idee, nicht nur den Smart Meter mitzubringen, sondern auch wirklich da anzusetzen, wo er am meisten bringt. Das heißt also, wir bringen die Smart Meter insbesondere dahin, wo die großen Verbraucher sind. Das heißt, mit der Installation einer Wallbox oder einer Wärmepumpe oder auch einer PV- und Batteriesystem bauen wir unseren Smart Meter mit ein. Wir kooperieren da mit Installationspartnern und wollen dann auch in die Optimierung mit reingehen. Das heißt also, diese Geräte auch automatisch anschalten, gemeinsam mit dem Kunden zusammen optimieren. Und dann lässt sich richtig, richtig Geld sparen für die Kunden.
Ich lieb's. Wenn man es weiß, ist der Hammer. Also, wir können bares Geld sparen, wenn wir mit der richtigen Hardware arbeiten. Tatsächlich hat diese aber noch nicht jeder. Wann können wir damit rechnen, dass jeder Haushalt so einen wunderbaren Smart Meter bekommt oder anschaffen darf?
Ja, wir haben in Deutschland fast noch überhaupt gar keine Smart Meter. Das ist ja das Verwunderliche ein bisschen, ne? Beziehungsweise das liegt so ein bisschen an der, weiß ich nicht, deutschen Bürokratie, an dem, dass man es ganz genau wissen will. Also wir haben ganz...
News Alert!
Wir hatten ganz lange Schwierigkeiten, diese Smart Meter überhaupt ordentlich an die Haushalte zu bringen, weil es überreguliert war. Also dieser Smart Meter, beziehungsweise dieses kleine Gerät hier drin, das ist das sogenannte...
Ich finde das toll, wie du sagst, das kleine Gerät und hast einen halben Quadratmeter in der Hand.
Das Ding ist kleine hier. Das kleine im Vergleich zum großen. Also das ist eigentlich der Zähler und ein Gateway. Ein Gateway ist nichts anderes als wie eine Art Modem quasi, ne, was die Daten dann rausfunkt. Dieses Gateway musste in Panzerschränken zum Kunden transportiert werden, man durfte nur zu zweit an den Kunden ran, weil man hatte Sorge, dass das Ganze gehackt werden könnte. Und hat sich jetzt viel vereinfacht, sodass man jetzt etwas pragmatischer diese Dinger einbauen kann und das hilft uns. Also mit anderen, sag ich mal, Gesetzgebungen, die dazugekommen sind, ist jetzt erst der Boden bereitet, dass jetzt der Rollout von Smart Mietern passiert. Und also eine Zielmarke ist immer 2030. Bis dahin will man vielleicht ungefähr die Hälfte aller deutschen Zähler umgerüstet haben. Und irgendwann werden natürlich alle Zähler in Deutschland, 60 Millionen Zählpunkte, ist natürlich auch ein echter Aufwand, das alles auszutauschen, werden irgendwann komplett digitalisiert sein. Und dann gibt es nur noch Smart Meter. Aber das ist natürlich ein bisschen so ein Weg dahin. Und der läuft gerade so los. Und wir wollen eben da anfangen, wo es den größten Impact hat, also die größte Wirkung. Und das ist dann eben da bei den großen Stromverbrauchern. Deswegen im Haushalt sozusagen, in der Wohnung in Berlin, muss man vielleicht noch ein bisschen länger warten als im Haus.
Ja, ich glaube leider auch. Aber wie gesagt, ich bin inzwischen umgezogen, aber ich hatte temporär das Vergnügen. Das war ein cooles Intermezzo.
Du warst 13 Jahre Arbeitgeber und bist dies wieder. Wie viele Leute seid ihr denn inzwischen?
Wir haben jetzt im August letzten Jahres gestartet und sind mittlerweile jetzt 15 Personen, davon FTI, glaube ich, ist so 8 oder so etwas, also Praktikanten und Studenten jetzt mal bei den 15 mitgezählt. Also wir sind noch am Anfang unserer Reise, aber ich finde ja, das ist die spannendste Phase, in die man so reingehen kann.
Ist spaßig, braucht man natürlich auch viel Commitment für. Wenn du dir die letzten 15 Jahre anguckst, was würdest du heutzutage als Arbeitgeber anders machen, beziehungsweise was machst du vielleicht anders und hast gesagt, so neue Firma, neues Glück und jetzt einmal alles auf neu, oder würdest du sagen, machst du genauso wie bei Next Kraftwerke?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, vieles passiert ein bisschen intuitiv und intuitiver jetzt. Ich kann, glaube ich, nicht sagen, dass ich mir jetzt explizit vornehme, bestimmte Fehler nicht nochmal zu machen, weil grundsätzlich lief das auch gut. Aber wir haben am Anfang sehr viele Studenten, eigentlich fast überhaupt nicht erfahrene Leute eingesetzt. Das mische ich jetzt ein bisschen anders. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich selber einfach ein bisschen erfahrener bin und jetzt diese Mischung ganz gut finde zwischen jungen, hungrigen Absolventen, die total Bock haben und sich begeistern lassen von einem Startup, und genauso begeisterungsfähige, bisschen erfahrenere Leute, so wie ich jetzt, sage ich jetzt mal, in dem zweiten Drittel der professionellen Karriere, alle sind willkommen sowieso, ne? Aber das passiert jetzt irgendwie so automatisch, eine bessere Durchmischung. Dadurch, dass ich merke, dass ich den Mehrwert vielleicht auch dieser Erfahrung sehr zu schätzen weiß und deswegen eine bessere Durchmischung, glaube ich, suche. Gleichzeitig bin ich vielleicht weniger ängstlich, nicht, dass ich ein besonders ängstlicher Typ jemals war, aber am Anfang bei Next Kraftwerke hat man doch noch ein bisschen wir waren ein bisschen vorsichtiger, einfach auch aufgrund von fehlender Erfahrung, und da ist man jetzt vielleicht manchmal ein bisschen mit einer breiteren Brust unterwegs.
Das Business 1x1 verstehst du vermutlich inzwischen. Also ich glaube, das ist schon mal kein unbekanntes Gebiet. Suchst du Leute, ich meine, wir sprechen ja natürlich, weil du dein Team aufstocken möchtest. Würdest du jetzt immer sagen, Expertise im Energiesektor ist notwendig oder sowieso gar nicht möglich, solche Personalien zu finden, weil das Feld noch so super klein ist?
Also weder noch. Also es ist möglich, solche Leute zu finden. Natürlich gibt es auch Energieexperten, und für gewisse Bereiche sind sie natürlich auch unabdingbar. Das heißt also, ja, natürlich suche ich Energieexperten auch, weil wir basieren natürlich auch unser Geschäftsmodell auf Regulatorik, und da ist es wichtig, sich auch gut auszukennen. Oder sagen wir mal besser, es ist wichtig, Leute im Team zu haben, die sich richtig gut auskennen damit. Aber das ist natürlich nicht die einzige Fähigkeit, die man braucht. Das heißt, wir haben im Operations-Bereich Leute, die sich dann eben mit Operations gut auskennen oder total Bock drauf haben und eine Leidenschaft da haben. Oder im Tech-Bereich muss man auch nicht Energieexperte sein, sondern sollte sich bestenfalls auskennen mit, weiß nicht, Edge-Computing, Edge-Devices, Data Science, solche Themen und so etwas. Das sind dann unterschiedliche Skills, die man benötigt. Jetzt gerade würde ich sagen, ist im Tech-Bereich, so häufig bei vielen wahrscheinlich, aber da suchen wir gerade am stärksten. Programmierer, Softwareentwickler, Leute, die sich um Schnittstellen kümmern, Softwarearchitekten, so etwas ist etwas, was wir gerade händeringend suchen.
Du suchst auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was bietest du als Arbeitgeber an? Bekommt jeder gleich ein Elektroauto, oder ist das auch Einstellungskriterium? Wenn du mit dem Verbrenner kommst, bist du sofort raus. Wie gestaltest du deinen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen den Alltag?
Die meisten kommen mit dem Fahrrad, Christian.
Ah, natürlich. Wie sollte es auch anders sein?
Ja. Ich auch. Aber das darf jeder machen, wie er will. Wir sind aber viel hier im Büro tatsächlich, was nicht heißt, dass es nicht auch anders geht, aber wir bauen hier natürlich auch so eine gewisse Büro- oder so eine Firmenidentifikation auch über das Zusammenkommen auf. Wir hatten jetzt gerade diese Woche noch so einen Abend, wo wir zusammen alle Tabu gespielt haben. Das geht jetzt mit so einer kleinen Truppe noch. Das ist das, was man natürlich als junges und kleines Team noch so super kann, ne? Also so eine tolle Firmenkultur aufbauen. Und mir ist das immer total wichtig, dass die Leute mit Freude und Spaß bei der Arbeit sind. Das mag ich auch am liebsten. Ich stehe am liebsten im Büro am Whiteboard und diskutiere über die Energiewende und die Fragen, wie wir das lösen können und so weiter. Der respektvolle Kultur, die wir hier haben und eben dieser Vibe eines Startups, was sich vorgenommen hat, ganz groß zu werden. Und mit dieser Mentalität gehen wir das Ganze auch an. Und in einer Phase, wo wir aber alle noch ja sehr eng miteinander arbeiten, sehr direkte Kommunikation haben, eigentlich ja kaum Hierarchien haben. Und das ist eine ganz besondere Phase, eine goldene Phase eines Unternehmens, finde ich, die ganz viel ausmacht, die entscheidet auch darüber in der Kultur, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht. Und genau, das ist, glaube ich, etwas, was jetzt, wenn man darauf Lust hat, und natürlich gehört da auch ein bisschen Leidenschaft dann dazu, ne? Das heißt, wenn man dann kommt, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man auch ein bisschen Leidenschaft bestenfalls mitbringt.
Ich muss sagen, ich habe das ja dreimal mitgemacht, vor allem diese ersten Monate.
Anstrengend, ne?
Absolut, ja, also keine Frage. Aber wenn ich 10 Jahre später darüber nachdenke, natürlich hast du im Hinterkopf, boah, war das anstrengend und viel geschlafen habe ich auch nicht. Aber für die Leute, die gerade vielleicht das Video gesehen haben von mir, da kommt schon was. Das ist schon eine ganz besondere Energie und Mysterium, da lodert so ein Feuer. Das ist eine verdammt geile Zeit. Und das macht unglaublich Spaß. Und man lernt einfach in kürzester Zeit so viel, weil man noch so viel Schaffensfreiraum hat und Möglichkeiten. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben und ihr euch irgendwie an einem Punkt in eurem Leben befindet, wo ihr sagt, hey, ich habe gerade die Energie dafür, macht es. Es ist wirklich, es macht ein bisschen süchtig, leider. Man schafft den Absprung ab und zu auch nicht ganz so schnell, aber es ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Wäre ich jetzt nicht irgendwo verhaftet, würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen.
Schade.
Ja, es ist wirklich, also dieser Spirit und diese Energie in dieser Anfangsphase ist einfach atemberaubend. Ach, toll. Ihr sitzt in Köln, was jetzt nicht zwangsläufig bekannt ist als das Startup Mekka, wobei ich auch schon 1-2 Gäste aus dem Kölner Raum hatte. Siehst du dich gezwungen, ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht zu gucken, brauche ich ein Hauptstadtoffice oder ich bin komplett fein, da drüben sitzen zu bleiben?
Ich habe schon 3 Berliner im Team tatsächlich, ja. Also ich würde sagen, Berlin ist absolut toll für als Startup-Hub und guckt da auch manchmal neidisch natürlich rüber, was da alles geschaffen wurde. Meistens beziehen sich so Cluster ja auf bestimmte Branchen, so auch in Berlin, ne? Dass bestimmte Unternehmen einfach dann auch Pflänzchen wieder abwerfen, die dann auch wieder was werden und dann entsteht irgendwann so eine Kultur oder so ein Cluster von Unternehmen im Bereich Food oder E-Commerce oder so etwas in Berlin. In Köln ist das nicht so stark, aber ein bisschen gibt es tatsächlich die Region Köln oder das Rheinland und Ruhrgebiet, was Energie angeht, auch sogar schon historisch immer so gewesen, mit natürlich auch klassischen Unternehmen, die hier sitzen. E.ON, RWE, Stadtkraft und so weiter, aber auch dann Universitätsinstituten und dann auch ja so Unternehmen wie natürlich dann Next Kraftwerke oder auch andere Unternehmen, die hier in der Region schon gezeigt haben, dass man hier auch tolle Startups aufbauen kann und dass hier eben auch die Leute sind, die Lust haben, was zu machen, die aus Universitäten kommen, technisch aus Aachen oder eben oder Duisburg-Essen oder aber auch aus Köln natürlich. Und Köln ist dann natürlich wiederum für die Region ein magischer Ort, ein Anziehungspunkt. Viele sagen, ich habe mein Studium jetzt in Aachen verbracht, jetzt will ich mal in eine richtige Stadt ziehen und komme nach Köln.
Was für ein Seitenhieb.
Aachen ist ganz toll.
Wild. Könntest du dir heutzutage noch vorstellen, in einem Konzern zu arbeiten oder auf gar keinen Fall?
Ich habe ja das miterleben dürfen, zumindest einmal in meiner Karriere jetzt dann in dem Zeitpunkt, wo wir von Shell gekauft wurden. Da habe ich jetzt 2 oder 1,5 Jahre waren es am Ende des Tages nur, waren wir ja Teil von Shell. Und damit hat man ein bisschen Unternehmens- oder Corporate-Duft schnuppern dürfen. Und das fand ich eine total interessante Erfahrung. Und ich kann mir auch super vorstellen, dass das für viele auch spannend ist und auch Möglichkeiten natürlich bietet, dann so ein großer Konzern.
Aber nicht für dich.
Nein, genau, für mich persönlich nicht. Also ich liebe dieses Start-up-Thema. Das ist das Thema meines Lebens, dann auch verbunden mit der Energiewende. Genau deswegen mache ich genau das, was ich jetzt wieder mache und sehe da die Magie und die Möglichkeit, für mich den meisten Impact zu haben. Und ich glaube, ja, das kann ich anderen auch nur empfehlen. Braucht ein bisschen Mut. Und das heißt übrigens nicht, dass jeder Gründer sein muss, sondern das heißt eben auch, dass man Teil von so einer Story werden kann. Heutzutage ist es ja auch so, wenn man in ein Startup-Unternehmen reingeht, kann man ja auch sich Teil eines Gründerteams fühlen. Man kriegt auch Anteile, dann man kriegt die Anerkennung. Es gibt nicht nur mehr den einen Gründer, sondern bei Spot My Energy sind wir ein ganzes Team, die das Ganze aufbauen.
Das heißt, jeder, der zu euch kommt in der Anfangsphase, bekommt ein nettes Paket und ist Teil des Gründungsteams?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Genau, man bekommt ein nettes Paket inklusive Anteil. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir Mitarbeitern das Gefühl und nicht nur das Gefühl, sondern auch ganz konkret die Anteile geben, dass wenn wir das hier schaffen und wir diese Energie aufbringen, dass dann auch jeder davon etwas haben soll.
Ich überlege mir das nochmal. Das ist gut. Nein, leider nicht. Aber ist natürlich, wenn ich nochmal ins Startup gehen würde, natürlich super attraktive Punkte. Gibt es ein besonderes Startup-Klischee, welches ihr erfüllt, wo ihr sagt, schuldig im Sinne der Anklage?
Oh, wahrscheinlich ganz viele davon. Also ich glaube, das, was wir vorhin besprochen haben, dieses leidenschaftliche Arbeiten daran, manchmal ein bisschen chaotische, aber dann auch schnell bereit sein, auch falsche oder die falsche Richtung schnell wieder zu korrigieren. Ich glaube, all das passt eigentlich ganz gut auf uns. Ob ich jetzt sagen würde, wir sind das absolute Klischee-Startup, wahrscheinlich erfüllen wir schon ein paar Punkte davon. Ja.
Ich komme vorbei und guck's mir an. Wenn du jetzt die letzten 15 Jahre anguckst aus deiner Startup-Erfahrung, was würdest du sagen, ist die verrückteste Geschichte, die dir widerfahren ist?
Oh Gott, du stellst Fragen.
Also du, ich habe hier schon einige Sachen gehört, ja. Also Arbeitsvertrag unterschrieben im Coffeeshop in Amsterdam. Oder ich hatte aber auch jemanden, der vielleicht aus einem größeren Corporate schon raus ist, welches jeder kennt hier, wo die eine oder andere Zahl von links nach rechts geschoben wurde. Also ich habe einiges gehört.
Ja, also es gibt auf jeden Fall immer ganz spannende und aufregende Momente als Startup. Also das eine ist ja dann, wenn man so was Finanzierungsthemen angeht und dann so auf der Rasierklinge so ein bisschen reitet. Das sind so die einen Sachen. Oder die anderen Sachen sind natürlich auch die interessanten Vertriebstermine bei komischen Leuten, denen man versucht, irgendwas nahe zu bringen. Wir hatten dann immer, haben immer mit dem Vertriebsteam bei Next Kraftwerke von dem sogenannten Erfinder gesprochen. Da war nämlich mal so ein Typ, bei dem saßen wir dann mit mehreren Leuten und er hatte so ein Räuchermännchen die ganze Zeit. Wir waren dann konnten uns fast nicht mehr in die Augen schauen, weil der ganze Rauch so, weil wir so zugequalmt waren und er dann immer netterweise nochmal gefragt, ich zünd nochmal einen an, ne?
Oh Gott im Himmel.
Ja, aber es sind so lustige Geschichten, glaube ich. Ob es so die eine gibt, weiß ich gar nicht. Aber es sind viele tolle Erfahrungen, die man dann, glaube ich, macht. Oder das eine, glaube ich, was mir gut hängen geblieben ist, das ist nicht die verrückteste Geschichte, sondern eine derjenigen, glaube ich, der schönsten, die ich noch so im Kopf habe. Das ist jetzt eine Next-Kraftwerke-Geschichte und das ist für mich auch immer noch ein bisschen Vorbild jetzt für das, was wir als Kultur und Team aufbauen wollen. Da sind wir mal irgendwann hier an den See gefahren zusammen, dann hatten wir unser Sommerfest. Und dann haben uns die Betreiber irgendwann gefragt, ich dachte, ihr werdet eine Firma, ihr seht irgendwie aus, wie als wenn ihr ein paar Freunde seid, die hier einfach nur zusammen Spaß haben. Und da dachte ich, ja, das ist schön, das ist das beste Kompliment, was ich sehr lange bekommen habe.
Oh, das ist herzzerreißend. Ich finde es schön, dass Sie nicht gesagt haben, dass ihr nicht aussieht wie eine Familie, weil das möchte man ja nicht mehr. Aber ich finde die Analogie wie eine Truppe an Freunden ist doch eigentlich, genauso möchte man wahrgenommen werden.
Mhm, genau.
Das ist schon ein bisschen Goals, würde ich sagen. Wenn du Bewerbenden da draußen etwas an die Hand geben möchtest, sei es für eine Bewerbung bei euch oder ganz woanders in der heutigen Zeit, was ist dein ultimativer Tipp?
Es ist wahrscheinlich immer gut, sich ab und zu umzuschauen. Also es, gerade wenn man, also ich lerne das von verschiedenen Profilen natürlich kennen, jeder ist so ein bisschen unterschiedlicher Typ. Ich würde jedem empfehlen, auch wenn man eigentlich eine gewisse Zufriedenheit hat, das passt ja vielleicht auch zu wechselwillig, sich immer mal ein bisschen umzuschauen, vielleicht auch mal sich ein bisschen zu zwingen, in was anderes mal reinzuschauen. Das heißt nicht, dass man das immer machen muss oder so etwas. Aber ich habe es festgestellt, man weiß nie, was passiert. Ich kenne das auch bei Freunden von mir, dass dann manchmal auch Situationen plötzlich entstehen können, die man nicht erwartet hätte. Und wenn man dann ganz unvorbereitet ist und dann davon überrascht wird, sprich man verliert seinen Job vielleicht auch mal und so etwas sich damit noch nie beschäftigt hat, was es bedeutet, einen neuen Job zu suchen, dann ist man vielleicht etwas, steht man wie ein Ochs vorm Berg. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, sich diesem Gedanken auch zu öffnen. Auch wenn man, sag ich mal, der Klassische, und ich merke das bei Ingenieuren oder Tech-Leuten am meisten, wenn man da eigentlich eine gewisse Zufriedenheit hat, muss man aufpassen, dass das nicht in so eine Lethargie reinschlittert, sondern dass man sagt, ich schaue mir auch mal was anderes an, ich zwinge mich jetzt mal, in so ein Gespräch reinzugehen. Das heißt ja nicht, dass ich das machen muss, sondern ich kann mir ja mal einfach eine Option reinholen und man wird dadurch immer schlauer und erweitert ein bisschen seinen Horizont und kann dann ja zum Schluss immer noch sagen, weißt du was, ich bin total happy, mein Job ist super, ich bleibe. Und das ist doch eine tolle Erkenntnis, wenn man das dann auch machen kann und hat dadurch vielleicht auch im Hintergrund schon mal diesen Weg entlang gegangen und merkt, wenn es mal passieren sollte, dann weiß ich, dass ich es machen kann. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja sogar in so einem Gespräch ein neuer Job, der vielleicht noch viel besser ist und noch größere Möglichkeiten für mich ergibt. Deswegen würde ich sagen, probiert es aus, geht in diese Gespräche mal rein, schnuppert doch mal ein bisschen, flirtet doch mal ein bisschen da draußen.
Flirtet mit den Jobs da draußen. Nee, das finde ich schön. Ich glaube, das ist ja auch die Intention des Podcasts, warum wir Unternehmen und tolle Persönlichkeiten vorstellen, damit Leute da draußen sehen, hey, Jochen ist halt schon eine verdammt geile Sau, für den will ich unbedingt arbeiten. Hätte ich im Leben nie gedacht, dass ich mich mal mit modernen Stromzählern auseinandersetzen möchte, um den Strommarkt zu revolutionieren. Und das ist ja genau die Intention dahinter. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten, es gibt ja wunderbare 82% in Deutschland mit einem passiven Wechselwunsch und das heißt genau, was du gemeint hattest, die sind jetzt nicht auf der Suche und die wollen sofort raus mit wehenden Fahnen, aber die gucken ab und zu mal oder sind zumindest nicht hundertprozentig happy in ihrem Job und das ist ja für jeden anderen Arbeitgeber ja genau der richtige Glimpse in der Matrix, um einmal reinzusliden und sie rauszufischen. Und wir haben uns ja auch ein bisschen von dem Gedankengut verändert, dass man 10 Jahre für ein Unternehmen arbeiten muss, so wie Jochen bei Next Kraftwerke ungefähr, sondern dass man ja auch ein bisschen Variety und Erfahrung im Lebenslauf mitbringen möchte. Daher verlasst mal euren Vorgarten und geht mal ein bisschen auf der Straße der Berufe flirten. Vielleicht kommt ja was um die Ecke. Ich habe gehört, ein Startup aus Köln sucht da ein paar Leute. Wenn du sagst, bei der Position drückt der Schuh aktuell am meisten und hier würde ich mich richtig freuen, wenn sich jemand bewirbt. Welche Position ist das aktuell bei dir?
Ja, also ich hatte es vorhin, glaube ich, schon kurz angedeutet, diese Tech-Themen, die treiben uns um. Super spannende Aufgaben, die wir da haben. Ich habe jetzt letzte Woche mich da mit Professoren getroffen, so ein Mathematiker, der sagte, du hast ein echt schönes Problem. Das fand ich ganz lustig als Aussage. Schönes Problem in dem Sinne, er würde sich gerne damit beschäftigen. Was ist das alles, was wir da zu lösen haben? Es geht um, wie kriegen wir diese Geräte, diese Smart Meter und so weiter, erstmal online, wie kriegen wir diese Daten daraus, wie kriegen wir diese Steuerung hin? Da geht es so um Schnittstellen-Thematiken und so weiter. Und wie kriegen wir es dann hin, diese vielen, vielen Daten, mit diesen vielen, vielen Daten über künstliche Intelligenz, Data Science und so weiter, Handlungsempfehlungen auf Basis auch von Nutzerverhalten für jeden Einzelnen zu generieren. Und das sind dann also Aufgaben, die das ganze Tech-Team betreffen, also von, sag ich jetzt mal, Software-Architekten bis DevOps-Entwicklern und so weiter, die wir da suchen, haben natürlich eine Homepage, wo man sich das ganz genau anschauen kann. Das ist das eine. Aber auch Richtung Energiewirtschaft, was wir vorhin hatten, also Experten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, die Energiewende gestalten möchten, suchen wir Ingenieure, ITler und so weiter. Also es gibt viel zu tun und es gibt viele Stellen, die wir zu besetzen haben. Tech, Energiewirtschaft ist so das wahrscheinlich, wo das der Schuh am meisten drückt, aber darüber hinaus ist auch noch ganz viel. Und auch natürlich, ich weiß nicht genau, wenn jemand da draußen ist und noch sich überlegt, was möchte ich denn überhaupt machen als ersten Job, also gar nicht wechseln oder vielleicht mal reinschnuppern für ein Praktikum oder so etwas, auch das, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Spannend. Bevor ich dir gleich noch ein paar Fragen stelle, die mich vielleicht ein bisschen interessieren, hattest du die Aufgabe, mir eine Frage mitzubringen. Davor habe ich ein bisschen Angst, but it's my time to shine.
Also, mich würde interessieren, genau, es gibt 82% Wechselwillige da draußen. Wie viel, weißt du denn, wie viele Leute tatsächlich wirklich ihre Jobs denn so wechseln jedes Jahr? Und gibt es einen Bereich, wo du sagen würdest, sind die Leute wechselwilliger? Ich habe zum Beispiel immer gedacht, die Ingenieure sind so treu und die Vertriebler sind ein bisschen wechselwilliger. Würdest du das bestätigen?
Also im Durchschnitt wechseln 20% den Job. Es ist deutlich weniger, als man glaubt. Die Bubble, in der wir uns bewegen, ist natürlich sehr, sehr schnelllebig. Aber wenn wir uns die deutsche Mitte angucken, sind das immer noch viele Personas, die seit Jahren in ihrem Job sitzen. Und die ältere Generation findet es dann natürlich auch noch toll. Wenn du jetzt sagst vom Berufsbild, hast du auch eine ganz klare Linie. Natürlich hast du Sales und Marketing, die unglaublich schnell ihren Job wechseln. Und ich glaube, niemand wechselt so schnell oder so oft Jobs wie Salesies. Das sind knapp 1,5 Jahre. Danach hast du Marketing-Jobs, wobei, wenn du jetzt Richtung Product und Tech vor allem in der Startup-Branche gehst, bewegst du dich auch zwischen 2 und 2,5 Jahren. Das wirst du vermutlich in den letzten Jahren auch gesehen haben. Wenn du jetzt wirklich in die klassischen Berufe der deutschen Ingenieurskunst gehst, bist du bei über 5 Jahren.
Die sind immer noch treu, ne?
Ja, die sind immer noch treu. Ich glaube, das ist einfach eine Wesenssache. Du bist ein Wesen, du tüftelst gerne an einer Geschichte von der Idee bis zur Fertigstellung und einfach Product Cycles, sei es ein Online-Product oder ein Offline-Product. Sachen werden nicht in einem halben Jahr meistens gebaut. Außer es ist jetzt irgendwie, ist der Button jetzt grün oder rot? Aber alles andere, was ein bisschen komplexer ist, vor allem, glaube ich, wie bei euch, will man dann auch erlebt haben, wie es dann fertiggestellt ist. Es ist, glaube ich, das Frustrierendste, wenn du jahrelang an etwas arbeitest und dann sagst kurz davor, hey Leute, I'm out, dann kannst du ja gar nicht so die Früchte deiner Arbeit ernten. Und das fände ich in meiner Position als Ingenieur, wenn ich so einer wäre, auch unglaublich traurig. Ich glaube, das gehört einfach zu dem Berufsstolz dazu.
Da hast du wahrscheinlich recht, ja.
Ich kann es nicht garantieren, es ist nur meine Vermutung. Falls wir da draußen Ingenieure haben, bitte belehrt uns eines Besseren und klärt uns auf. Oder ihr seid halt einfach nur faul und habt keinen Bock, euch einen neuen Job zu suchen, weil ihr den Podcast nicht gehört habt. Auch das kann vielleicht sein. So, lieber Jochen, mir brennt es in den Fingern. Ich würde mich am liebsten sofort bewerben. Kann ich leider nicht. Aber vielleicht kommen wir irgendwann mal zusammen. Die Energiebranche hat es mir noch ein bisschen angetan. Bevor ich dich aber entlasse, möchte ich natürlich noch so 2, 3 Entweder-Oder-Fragen an dich stellen, die du mir kurz oder knackig beantworten kannst aus dem Energiesegment. Sonne oder Wind? Gerne.
Sonne.
Batterien oder Wasserstoff?
Batterien.
Solardächer oder Windräder? wiederholt sich so ein bisschen mit der ersten Frage, aber hier geht es eher um die Technik.
Solardächer.
Biomasse oder Geothermie?
Biomasse.
Onshore oder Offshore?
Offshore.
Alright. Ich entlasse dich. Wir können so ewig weitermachen. Ich glaube, es gibt, genug Energieanalogien, die ich dir stellen kann. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich fand es unglaublich spannend. Ich hoffe, dass wir ein paar Leuten da draußen das kleine Feuer entflammen konnten, nochmal sich einem Startup-Ritt zu widmen, was ich persönlich unglaublich spannend fand. Auch Köln kann eine Oase sein, ein Mekka der Startups. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren von euch hören werden. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Jochen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand bei mir meldet. Christian, mach's gut.
Slided into Jochen DMs.